Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agent Mensch, dem Podcast, in dem Bettina und ich über unsere sehr persönliche Beziehung zur künstlichen Intelligenz sprechen. Heute haben wir ein Thema dabei, was uns definitiv alle angeht, und das ist das Thema Gesundheit. Macht uns KI zu einem gesünderen Menschen, zu einer gesünderen Gesellschaft? Darüber wollen wir diskutieren. Und momentan ist es ja so, dass gerade das Thema Gesundheit in ganz, ganz vielen, auf jeden Fall, wenn ich eine Zeitung aufschlage, ist es immer dabei, weil wir über die Kostenexplosion im Gesundheitssystem reden. Wir reden über die ganzen Reformen, die notwendig sind. Und deswegen ist es also eigentlich eine politisch topaktuelle Debatte. Ich habe angefangen mal zu schauen, was ist eigentlich die Definition von Gesundheit, weil darunter kann man ja sehr unterschiedliche Sachen verstehen. Und ich fand es interessant, dass die neueren Definitionen Gesundheit nicht nur als das Fehlen von Krankheit verstehen, sondern einen deutlich holistischeren Ansatz haben und Gesundheit als körperlichem, emotionalem und geistigem Zustand des Wohlbefindens sprechen. In diesen neuen Definitionen taucht auch Anpassungsfähigkeit an Veränderung auf. Es muss eine gelingende Teilhabe an Gesellschaft möglich sein. Gesunde Beziehungen und ein subjektives Erleben von mir als gesunde Menschen. Also interessant, nur würde ich sagen, nur eine sehr umfassende und irgendwie auch adäquate, nicht nur so rein funktionale Definition von Gesundheit. Zugleich reden wir natürlich über einen riesigen Markt. Also global hat der Gesundheitsmarkt, zu dem wir jetzt mal Ärzte, Pharmaindustrie, Krankenhäuser, Versicherungen und auch medizinische Forschung zählen, 11 Billionen US-Dollar. Also 11 Billionen, das ist eine 1 mit 12 Nullen, sagt mir jetzt nicht so sehr viel. Interessant aber auch, dass der Wellness-Markt, der davon getrennt ist, der ist mit 2 Billionen auch schon ziemlich weit oder ziemlich groß. Wir nehmen in dieser Folge Pflege von Gesundheit aus, weil wir uns gedacht haben, dass das ein total interessantes, anderes Thema auch wäre, zu dem man wirklich substanziell was sagen kann. Und deswegen geht es hier also nicht darum, sondern es geht darum, was können wir uns von künstlicher Intelligenz und neuen Technologien, neuen Forschungen da erhoffen. Schon jetzt auch an dem Markt hat KI einen großen Anteil, fand ich. 30 Milliarden gehen schon heute für KI-Anwendungen drauf, und es wird eine gigantische durchschnittliche Jahreswachstumsrate von 40% für die nächsten Jahre erwartet. Also das heißt, KI, so scheint es, wird im Gesundheitsbereich in den nächsten Jahren, in den nächsten 10 bis 20 Jahren boomen und ihn total revolutionieren. So, das ist jetzt erstmal so ein paar Fakten. Bettina, wenn wir jetzt Gesundheit, was verbindest du mit dem Stichwort für dich? Was ist deine Beziehung zum Gesundheitsthema?
Ich denke sofort an meine Vorsorgeuntersuchung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber du machst Vorsorgeuntersuchungen. Nee, das machen ja schon etliche Menschen nicht.
Ja, das stimmt. Ich finde das irgendwie ein stressiges Thema. Ich merke so, dass ich ja jetzt so langsam in das Alter komme, wo ja auch Dinge irgendwie dann irgendwie Aufmerksamkeit brauchen. Also jetzt zumindest bei mir. Und ich finde das unangenehm. Genau, also ich finde Vorsorge wichtig. Mich stresst es aber auch jedes Mal. Und ich habe jetzt nicht so, hören wir ja gleich wahrscheinlich noch von dir, diese Liebe zu irgendwie Nahrungsergänzungsmitteln und keine Ahnung was tun. Das fällt mir irgendwie nicht so leicht. Ich mag das gerne, wenn mein Körper, also wenn ich gesund bin, und das war ich bis jetzt in meinem Leben, toi, 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 auch immer sehr viel. Und nehme das aber fast auch, glaube ich, ein bisschen selbstverständlich, was wahrscheinlich nicht so gut ist. Und wenn es dann irgendwie Aufmerksamkeit braucht, dann bringt mich das schon immer ganz schnell durcheinander. Ja, macht mich so ein bisschen fragil.
Ja, also ich glaube, da schließe ich mich an. Ich finde auch, Gesundheit ist, ich nehme es auch, weil ich auch die meiste Zeit meines Lebens gesund war und einfach immer ziemlich viel Energie habe, nehme ich das eigentlich auch als etwas Gegebenes hin. Und zugleich habe ich eigentlich seit meiner frühen, auf jeden Fall seitdem ich Teenager bin, auch immer ziemlich krasse Ängste, dass was Schlimmes sein könnte, dass ich eine schlimme Erkrankung haben könnte. Und deswegen ist Gesundheit auch für mich und Arztbesuche
also ich mache das auch so gründlich. Ich gehe auch zur Vorsorge. Ich mache auch regelmäßig meine Check-ups oder so. Und es ist aber auch angstbesetzt. Und ich hatte ja auch vor 12 Jahren eine Krebserkrankung, die wirklich mich so richtig ins Gesundheitssystem, ins Deutsche reingebracht hat. Und ich fand das sehr erschreckend. Also diese Parallelwelt, in der ich mich dann plötzlich da befand als Krebspatientin, irgendwie, das war einfach, als wenn meine ganze Identität nur das wäre. Ja, und die Funktionalität des Krankenhauses, die Abläufe, die nicht emotionale, obwohl ich zum Teil nette Ärzte hatte, ja, aber trotzdem, insgesamt ist einfach das Krankenhaus nicht auf Menschen, so habe ich es empfunden, ausgerichtet, sondern ich habe es als eine ziemlich funktionale Maschine erlebt, mit vielen Silos, wo die eine Hand nicht wusste, was die andere macht. Und das finde ich sehr beängstigend, weil ich mir vorstelle, wenn denn dann irgendwie was wirklich Wichtiges gemacht werden muss, dann muss ich auch als Patientin immer noch oder auf jeden Fall meine Angehörigen ein Auge drauf haben. Ja, und also dieses fehlende Vertrauen, dass ich da irgendwie von was aufgefangen werde, das ist schon, ja, erschreckt mich einfach sehr.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, so der größte Eingriff, den ich erlebt habe, war ja die Geburt meiner Tochter. Und ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja irgendwie eine sehr gute Erfahrung, aber das war halt auch ein anthroposophisches Krankenhaus. Und da war halt die Haltung eine ganz andere. Und die anderen Krankenhäuser, die wir uns vorher angeguckt haben und die Vorstellungsgespräche, die ich da hatte, die waren halt viel mehr so im typischen Arzt, zukünftige Patientenverhältnis. Und dann, und ich hab totalen Stress gekriegt. Also ich hatte dann schon während des Gesprächs immer so innere Fantasien und dann liege ich da und es muss irgendwas entschieden werden und ich werde irgendwie entmündigt und nicht richtig gehört. Und genau, also zum Glück war dem auch nicht so, aber ich habe dann auch irgendwie gedacht, so wenn dann mal wirklich was ist, dann muss man halt auch mit seiner ganzen Familie oder seinen Angehörigen da auch aufschlagen, damit man sich irgendwie noch positionieren kann.
Ja, und das ist krass, weil wenn wir uns jetzt mal kurz anschauen, wie so die gesundheitliche Lage und Gesundheitsversorgung in Deutschland ist, dann taucht das, dieser Aspekt, den wir jetzt gerade eben für uns beschrieben haben, gar nicht auf. Ne? Also da, wenn man sich so im OECD-Durchschnitt Deutschland anschaut, dann liegt Deutschland in bestimmten Bereichen sehr gut, nämlich nahezu universelle Absicherung, also eigentlich wirklich 100% der Bevölkerung haben Zugang zum Gesundheitssystem und 81% der Bevölkerung sind zufrieden mit der Gesundheitsversorgung. Okay, es gibt sehr hohe medizinische Ressourcen, also wie in keinem anderen europäischen Land, nämlich 4,7 Ärzte je 1000 Einwohner. Der Durchschnitt, glaube ich, bei der OECD ist 3,9. Also das ist etwas, das auf der einen Seite gut ist, aber wir werden auch sehen, das deutet auch auf Ineffizienzen hin, weil wir haben in Deutschland auf der negativen Seite jetzt wiederum viel zu viele Krankenhäuser und wir tendieren auch wohl dazu oder unsere Ärzte tendieren dazu, uns viel zu schnell einzuweisen, statt ambulant zu behandeln. Und das steigt natürlich, schießt die Kosten total in die Höhe. Und auch der Bevölkerung, also fast 11% der Bevölkerung beschreiben ihren eigenen Gesundheitszustand als wirklich schlecht. Es gibt auch ziemlich krasse Zahlen, wonach fast 50% der Bevölkerung irgendwie chronische Erkrankungen haben. Und die großen Problemfelder sind in der Bevölkerung, fand ich auch interessant, der Alkoholkonsum ist in Deutschland eindeutig im europäischen Vergleich deutlich über dem OECD-Schnitt.
Interessant. Ich dachte, da hätte ich jetzt ein paar andere Länder vermutet, oder?
Nee, ich glaube vielleicht auch wirklich gerade missbräuchlicher Alkoholkonsum. Ja. Wir haben eine steigende Übergewichtsrate, die mentale Gesundheit, die verschlechtert sich ständig, hatten wir auch schon in unserer Folge über KI und Therapie und diese gerade bei Jugendlichen, diese total besorgniserregenden Anstiege von Angststörungen und Depressionen und so etwas. Und auch die chronischen Erkrankungen, die stellt auch das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. Und das alles dann vor dem Hintergrund, dass wir eine ziemlich krasse Finanzkrise der Krankenhäuser haben. Also es gibt Zahlen, wonach ein Drittel aller deutschen Kliniken schon rote Zahlen schreiben und für die nächsten Jahre eine richtige Insolvenzwelle erwartet wird. Ja, also ne, es gibt eben halt viele zu viele Krankenhausbetten pro Einwohner und es gibt viele zu kleine Kliniken mit wenig Spezialisierung und zu geringer Auslastung. Und dann haben wir noch so ein paar andere kleine Probleme, nämlich den Ärztemangel auf dem Land, insgesamt einen Fachkräftemangel, was natürlich auch dann bestimmt sehr, insbesondere auch die Pflege betrifft, und einen hohen Grad an Bürokratisierung. Ach nee.
Das wundert mich jetzt gar nicht gedacht.
Das wundert mich ja jetzt. So, und da denkt man, da könnten künstliche intelligente Anwendungen helfen. Ne? Also wenn man sich auf die Digitalisierung und in Deutschland anschaut, dann ist ja jetzt letztes Jahr die elektronische Patientenakte für alle gesetzlich Versicherten eingeführt. Also ich bin privat versichert, ich habe die nicht. Ich weiß nicht, bist du?
Mich wurde gefragt, ich habe nein gesagt.
Ah, echt? Du bist gesetzlich versichert?
Nee, und ich bin privat versichert und ich wurde gefragt und ich hab mich noch nicht damit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah, okay, da können wir nach später nochmal drauf.
Informierte Entscheidung
okay,
zu treffen.
Okay, vielleicht nach dieser Folge.
Ja, genau.
Das E-Rezept ist flächendeckend umgesetzt und interessant, digitale Gesundheitsanwendungen, nämlich verschreibungspflichtige Apps, die sind in Deutschland wirklich ganz weit vorne. Deutschland war ein Vorreiterland, da drin digitale Apps für Erkrankungen wie Tinnitus oder Rheuma oder Diabetes oder Angststörungen oder so etwas, Rückenschmerzen und so einzusetzen und die auszubauen. Und genau, also Deutschland da in diesem Bereich mal ein weltweiter Vorreiter.
Ja, nie gedacht, oder? Du?
Nee, erstaunlich. Also ich habe auch selbst noch nie eine benutzt. Ich meine, ich kenne so im Bereich Meditation und so, weiß ich, Apps, die man auch, ich wusste auch, dass die Krankenkassen die zum Teil bezahlen. Aber ich hatte mir gedacht, dass das wahrscheinlich dann europäischer oder so Standard ist. Aber ja, ist auch schön.
Ich habe mit einer Firma gearbeitet, die das so entwickelt hat. Und ich wusste, aber ich dachte dann halt auch, die sind dann halt so, also so die ersten Pioniere hier gerade auf dem deutschen Markt.
Ja, nee, also ich finde es immer, mich freut das immer, wenn so mein Bild von etwas, wo ich immer grundsätzlich denke, oh meine Güte, das ist ja alles ganz schrecklich. Und dann finde ich sowas in der Recherche raus. Also fand ich gut. Und auch die Deutschen jetzt von ihrem Nutzerverhalten, die sind auch durchaus KI zugewandt, weil auf jeden Fall einer Umfrage, ich weiß nicht, wie repräsentativ die ist, aus dem letzten Jahr, da sagten bereits 45% der Nutzer in Deutschland, dass sie KI-Chatbots zu Gesundheitsfragen nutzen und 81% sehen in künstliche Intelligenz grundsätzlich eine große Chance für die medizinische Versorgung. So, also das ist jetzt so die Schnittstelle Gesundheit und KI. Wie ist denn das bei dir? Was hast du da bestimmte, nutzt du da was? Verbindest du damit bestimmte Hoffnungen oder Ängste mit dem Einzug von künstlicher Intelligenz ins Gesundheitswesen?
Ich glaube, ich trage so eine kleine Utopie in mir, dass ich halt denke, irgendwie so alles das, wo Menschen leicht was übersehen, da könnte man dann irgendwie besser in der Diagnostik werden. Ich hätte auch so den Wunsch, dass es irgendwie alles schneller geht. Ich finde ja, warten auf Ergebnisse ist meine persönliche Hölle. Und wenn das irgendwie so, ich weiß nicht, man gibt was ab und dann, ich meine, ist nicht realistisch, aber 20 Minuten später, würde ich sagen, ist so meine maximale Zeit, genau. Hat man dann das Ergebnis, fände ich mega. Also so Beschleunigung, Präzision, und dann vielleicht, also dass so bestimmte, ja doch manchmal auch ein bisschen so komplexere Vorsorgeuntersuchungen, dass die dadurch dann irgendwie einfacher werden. Also ich glaube, ich träume so ein bisschen so von diesem, alles ist vernetzter und man könnte dann auch vielleicht irgendwie aus unterschiedlichen, also man geht nicht so isoliert in Symptomen vor. Also ich glaube, das ist so die kleine Utopie, die ich da hätte. Aber so in der Praxis merke ich, bin ich da noch eher zurückhaltend. Also ich bespreche jetzt nicht die ganze Zeit mit Claude irgendwie meinen Gesundheitszustand. Was ich schon mache, ist, dass ich konstant irgendwelche roten Flecken und sonstigen Ausschlag meiner Tochter, ich wollte sagen, google, ne, Claudele. Also dass ich da nachfrage. Weil da passiert natürlich andauernd immer irgendwas und dann immer die Frage, gehe ich jetzt zur Kinderärztin oder nicht? Und erstmal eine Grundeinschätzung zu kriegen. Und dann betreiben wir ja durchaus ein bisschen Homöopathie mit unserer Tochter und dann finde ich es tatsächlich nicht so schlecht. Also wenn man dann immer schon mal ein bisschen verstanden hat, was man da alles so an Diagnostik Informationen, also Zustand des Kindes, heiß, kalt, was in der Homöopathie, ohne dass ich jetzt gelernt hätte und wirklich verstanden hätte, aber irgendwie wichtige Fragen sind, wenn man das nochmal raus hat, ich finde dann das relativ präzise und ich hatte dann jetzt auch schon ein paar Mal so, dass wir dann doch danach bei der Kinderärztin waren und die hat genau dieselbe Globuli, wie ich vorher rausgefunden hatte. Also dafür finde ich es dann doch irgendwie ganz praktisch, aber ich hätte jetzt überhaupt kein Bedürfnis, irgendwie meine komplette Gesundheitshistorie oder so in KI einzuspeisen.
Okay.
Was machst du denn da?
Ja, also ich habe da auch, ich merke, dass ich dadurch, dass immer das Thema Gesundheit bei mir so angstbesetzt auch ist, habe ich durchaus totale Barrieren, irgendwie was reinzugeben, irgendwie eine Frage, um dann von der Antwort vielleicht überwältigt zu werden. Also ich hatte das auch schon, als ich meine Krebsdiagnose bekommen habe, habe ich die nicht gegoogelt. Ich habe gesagt, ich werde das ganze Internet während der 3 Monate, die mich dann auch diese Behandlung und so strapaziert hat, habe ich wirklich das Internet nicht benutzt, weil ich wusste, dass da bestimmt so viele Horrorgeschichten stehen und so viele Sachen, die ich überhaupt nicht wirklich einschätzen kann, dass ich mich da vollkommen nur in die Hände von menschlichem Wissen und Ärzten begeben habe, was ich ja interessant finde. Und das mache ich heute eigentlich auch bei Sachen, die mich überhaupt nicht stressen, ich bin ja immer nur bei potenziell tödlichen Krankheiten besorgt, weil ganz vielen anderen Sachen, da geht es mir genauso. Also ich würde auch einen Hautausschlag oder irgendwie gerade, sorry, meine Kinder sind ja schon so alt, also deren, da gebe ich nichts mehr ein, aber jetzt von meinem Hund, da frage ich auch, wenn der irgendwie Durchfall hat oder so, dass ich sage, was soll ich denn dann da machen und so. Ja, also das mache ich. Aber ich finde es schon, also ich merke, dass ich da konservativer bin, zurückhaltender bin als ganz viele Menschen in meinem Freundeskreis, weil ich sehe, dass ich da Menschen, die zum Teil ihre gesamte Krankheitsgeschichte, also auf einen Fall kommen wir ja später auch nochmal zu sprechen, aber ich kenne auch Menschen, die Rückenschmerzen haben chronisch und die dann alle möglichen Symptome eingeben, sich dann Behandlungspläne machen lassen und die dann auch ganz toll finden und sagen, das war besser als das, was ein Physiotherapeut oder sowas mit ihnen gemacht hat. Ja, also da höre ich relativ viel Positives, ja, so aus meinem Umfeld.
Und ich meine, also was ich jetzt schon, ich google auch potenziell schlimme, also was google, ich befrage KI eigentlich auch nicht so zu potenziell schlimmen Sachen oder habe das auch nie gegoogelt, aber ich finde tatsächlich, dass die Chatbots ja ein bisschen besser mit einem da drin umgehen. Also wenn du es googelst, dann hast du so, bäm, siehst du immer nur Krebs, 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 habe ich immer das Gefühl, ist immer so die eine Antwort. Und in einem Chatbot, wenn ich das mal gemacht habe, dann kommt natürlich erstmal auch so eine einfühlsame Einführung, finde ich so. Also erstmal, ich bin kein Arzt und dann könnte das das und das und sein. Dann steigert sich das immer so in Risikograd sozusagen und dann am Schluss ist aber, wahrscheinlich ist es das nicht. Das finde ich dann halt auch immer total lustig. Also das ist so, die Interaktion ist ein bisschen angenehmer als mit Google an der Stelle, sie da war.
Okay, gut, darüber kommen wir gleich noch, wenn wir auf unser eines Praxisbeispiel, was wir ein bisschen, mit dem wir uns beschäftigt haben, zu sprechen kommen. Wir können ja mal so ein bisschen schauen, was ist denn gerade die aktuelle Debatte?
Ne? In unserem beliebten Doom oder Gloom.
Genau. Doom oder Boom.
Boom, genau. Ja,
also Doom oder Boom. Und ich würde mal sagen, so was ich rausgefunden habe, ist, dass es auf der einen Seite sehr, sehr viele Aussagen gibt, die massive Verbesserungen in diesem ganzen Bereich prophezeien. Mhm. Ja? Und da haben wir auf der einen Seite mal wieder so den typischen Silicon Valley Speak. By the end of this century there won't be any illnesses anymore.
Am Ende des Jahrhunderts gibt es keine Krankheiten mehr.
Genau, sowas. Und das fand ich schon auch, also ich höre ja manchmal diese A16Z Podcast zum Beispiel oder so und habe mir jetzt ein paar Folgen auch zum Gesundheitssystem gehört und die Baseline, wie so die Grundannahme, auf der viele Leute diskutieren da, also das sind dann Risikokapitalgeber, Investoren und Start-up-Gründer häufig, die ist schon, ja, also Krankheiten in der Form, wie wir sie heute haben, wird es nicht mehr geben. Ja? Und das wird fast gar nicht mehr hinterfragt. Ja? Was ich jetzt, wenn ich dann mir das anschaue, was ich sonst so recherchiert habe, nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja. Also es gibt auf jeden Fall eine echte Faszination mit Unsterblichkeit. Ja. Das ist nur eine Frage der Zeit ja für viele Technologen. Aber es ist auch insgesamt ein unheimlicher, ja ein positiver Spin und unheimlich viel Potenzial wird gesehen. Ne? Und natürlich kann ich auch nachvollziehen in dem Moment, wo wir bisher Daten haben, die ja häufig gar nicht digitalisiert waren. Wenn wir jetzt so viele Daten digitalisieren können über uns selbst, über uns, wie du vorhin gesagt hast, nicht mehr so, es sind dann nicht mehr so die Silos, sondern wir haben dann wirklich die fragmentierten Daten aus allen möglichen Speichern und Köpfen haben wir dann an einer Stelle gebündelt vielleicht und können dadurch eine höhere Auflösung, ein differenzierteres Bild von uns auch als Patient in dem Falle dann gewinnen. Aber es gibt auch die Chance natürlich, dass wir die ganzen Vertikale, also unsere ganze Ahnenlinie und alle Krankheiten, die da sind, auch mit einbeziehen perspektivisch. Ja, und das ist natürlich schon ein Reichtum von Diagnostik und von auch für Prävention, die ich erstmal ziemlich cool finde. Also es gibt ganz viele, die sagen, also die Früherkennung, die Prävention, auch in der Diagnostik, in der Präzisionsmedizin, in der Robotik und so etwas wird KI eine große Rolle spielen. Viele sehen es als einen Forschungsbeschleuniger, weil jetzt die Medikamentenentwicklung im Durchschnitt, glaube ich, 1 Milliarde Euro oder Dollar kostet und viele, viele, viele Jahre, bis sie dann wirklich an Menschen getestet sind auch. Ne? Also es ist unendlich lang, dauert lange und dass KI ein ganz toller Laborpartner sein kann. Und auch noch als ein weiterer Punkt, dass man sagt, man kann die ganze Arbeit im Krankenhaus viel, viel effizienter gestalten, weil ganz viele nicht im klassischen Sinne medizinische Aspekte, wie zum Beispiel die Dokumentation oder so, die könnte man alles Algorithmen überlassen und damit auch einen Ersatz für fehlendes Personal finden. Also da gibt es, finde ich, ein paar wirklich sehr interessante und mir auch plausibel erscheinende Anwendungsgebiete. Und der größte Schritt, den ich mitbekommen habe jetzt, war wirklich 2021 AlphaFold, ein Algorithmus, den man entwickelt hat, um Proteinfaltung wirklich viel besser vorherzusagen als jemals bisher. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich verstehe, wofür Proteinfaltung richtig wichtig ist, aber es ist wohl ein Problem, das die Wissenschaft über 50 Jahre lang beschäftigt hat und diese neue AlphaFold, der Algorithmus, ermöglicht völlig neue Ansätze in der Pharmakologie, bei der Entwicklung neuer Medikamente oder dem Verständnis von Krankheiten auf molekularer Ebene. Und das Tolle ist, dass diese ganze Forschung und diese ganzen Anwendungen sind eben halt auch Open Source verfügbar und werden von Millionen von Anwendern wirklich, das ist eine massiv zugängliche, öffentlich zugängliche Ressource. Ich glaube, du hattest noch ein paar andere positive, so richtig de facto, ne? So Beispiele, die schon sehr real sind, wo KI eine gute Rolle spielt.
Genau, also eins wäre eben auch so ein bisschen das, was ich mir wünschen würde, also zum Beispiel bei Mammografie-Screening, so ein Stress. Ich meine, da bin ich ja noch nicht, macht man in Deutschland erst ab 50, aber einfach in Schweden gab es einfach eine Studie, die identifiziert hat, dass sozusagen 20% mehr Fälle identifiziert wurden, ohne dass sich die Falsch-Positiv-Rate erhöht hat. Also hat ja auch irgendwie vorbesprochen, dass das eben auch eher ein Problem ist, dass es da durchaus auch viele Fälle ist. Kommen wir ja auch später nochmal zu, wo sich dann einfach das Falsch-Positiv einfach total mit erhöht hat. Aber das ist wohl die Studie, die zeigt, ja, also wenn man Mammografie-Bilder dann von KI bewerten lässt, dann identifiziert man einfach viel mehr Krebs im Frühstadium, als man das sonst machen kann. Dann gibt es auch noch, so, das ist dann vielleicht eher auch ein bisschen was für Länder, wo Fachärzte eben nicht so verfügbar sind. Computerassistierte Erkennung von Tuberkulose zum Beispiel. Das ist also vor allem dann in ländlichen Regionen oder in Krisengebieten oder eben da, wo Infrastruktur noch nicht da ist, wo man Fachärzte bräuchte und wo dann eben auch erkannt werden kann und dann behandelt werden kann. Und dann gibt es natürlich irgendwie so tolle Sachen wie dieses Wow-System, worüber Patienten, die nicht mehr sprechen können oder sich sonst nicht mehr bewegen können, über ihr Gehirn dann sozusagen auch steuern können und in dem Fall World of Warcraft.
Genau, Wow, World
können.
Of Warcraft.
Genau, Wow, World of, steuert, sorry, mich falsch benannt. Genau, also ein ja auch durchaus nicht unterkomplexes Spiel. eben dann darüber steuern können und damit natürlich ganz neue Möglichkeiten irgendwie aufmachen, wie Menschen, die durch unterschiedliche Krankheiten bestimmte Dinge nicht mehr können und wieder am Leben teilhaben können.
Genau, das ist von unserem heißgeliebten Elon, das Neuralink Implantat. Ja. Genau, also es gibt ein paar wirklich interessante Sachen und da wird es bestimmt noch viel, viel, viel mehr geben. Also da bin ich sehr optimistisch, dass ich glaube, dass wir ganz viele neue Sachen sehen werden, wo auch gerade vielleicht seltene Krankheiten, auf diese die Forschung nicht so viel Wert legt, weil sie nicht so lukrativ ist, dass man da viel mehr machen kann. Ne? Also dass so der Longtail auch noch mehr betreut wird oder dass wir da künstliche KI-Systeme einsetzen können. Das positive Beispiel ist interessant, weil bisher haben wir ja so ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive besprochen, wofür KI eingesetzt wird. Und was wir aber auch gemacht haben in der letzten Woche, ist, dass ich habe mit einer sehr guten Freundin meines Mannes gesprochen, die dazu auch, also die, ich kann auch den Namen nennen, Monia, ich werde auch einen Blogpost von ihr zu dem Thema verlinken, weil das war eine sehr eindrückliche Begegnung, die ich mit ihr hatte, weil sie ist ein Mensch, sie sagt, sie ist ihr ganzes Leben lang krank gewesen und sie hat seit einigen Jahren nicht nur verschiedene Gehirntumore, eine Epilepsie, verschiedene hormonelle Erkrankungen. Also sie hat wirklich multiple, sehr komplexe Erkrankungen und ist dadurch auch in ihrem Lebensradius einfach an der Teilhabe sehr eingeschränkt zum Teil. Ja. Und ich hatte gehört, dass für sie LLMs ein richtiger Durchbruch waren und war irgendwie sehr interessiert daran, weil ich wusste, dass sie irgendwie ein sehr kreativer Mensch ist und fand es interessant, was macht denn so ein sehr kreativer, aber momentan sehr eingeschränkter Mensch jetzt gerade gesundheitlich mit einem Sprachmodell. Und sie hat mir dann beschrieben, wie sie, ChatGPT war das und es war eine frühere Version, nämlich es war glaube ich eine 4.0, benutzt hat und was das für sie bedeutet hat. Und ich will nur so ein paar Beispiele bringen davon, was es für sie verändert hat in ihrer Erfahrung, ihrer eigenen Krankheit, weil ich fand, es war wirklich ziemlich toll. Ja, und ausführlicher, wie gesagt, gibt es dann dazu den Blogpost, den werden wir verlinken in unseren Shownotes und in unserem Newsletter. Aber Monia beschreibt als erstes Mal als einen zentralen Durchbruch, dass sie KI als ein richtig geduldiges, nicht wertendes Gegenüber empfunden hat. Ja, und dass ihr erst, nachdem sie wirklich stundenlang ihre eigenen subjektiven Erfahrungen beschrieben hat, dass sie ihr zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass kein Arzt in ihrer gesamten Geschichte jemals so zugehört hat und dass vor allen Dingen kein Gegenüber sie so validiert hat in dem Sinne von, okay, ich verstehe das, erzähl mal weiter, sondern es wurde eigentlich eher immer mit Misstrauen und kann das sein und vielleicht ist es doch anders oder so etwas. Also eigentlich wurde ihre eigene Wahrnehmung immer untergraben von dem medizinischen System, sage ich mal. Ja. Und dass sie das als so tröstend fand, dass sie plötzlich an sich selbst glauben konnte und sich selbst vertrauen konnte, weil sie gemerkt hat, das macht ja Sinn. Und da ist auch ein Gegenüber und sie hat keine Minute dieses Gegenüber als einen Menschen oder irgendwie das angesehen. Ja. Aber da war jemand, eine Entität, die einfach nur zugehört hat. Ja. Und die eben ihre eigene Wahrnehmung nicht in Frage gestellt hat und einen Raum gegeben hat, in dem sie nennt das Sprechdenken konnte, um mich selbst zu verstehen. Ja. Sie sagt auch, dass sie dadurch einen viel besseren Selbstkontakt entwickelt hat, weil dadurch, dass sie sich mit so viel Zeit ihrem eigenen Narrativ hinwenden konnte, konnte sie wirklich ihre eigene Krankheitsgeschichte entwickeln, jenseits von den vorgegebenen medizinischen Kategorien, mit denen sie sonst konfrontiert war. Ja, sie konnte sich selbst viel ganzheitlicher sehen und ich kann mir das so vorstellen, dass wenn ich etwas beschreibe und das nicht mehr anzweifle, dass ich das dann auch bei mir wiederum viel besser tracken kann, als wenn ich irgendwie eine abstrakte Kategorie, die mir von außen vorgegeben wird, dann versuche ich die irgendwie mit meinem eigenen Überleben übereinander zu bringen und dass das nicht funktioniert, kann ich total nachvollziehen.
Naja, und auch nicht nur eine bestimmte Fachdisziplin. Ne? Also sie wird ja wahrscheinlich selten vor Teams gesessen haben, sondern immer vor einem Spezialisten nach dem anderen. Und der fragt natürlich dann immer aus einer bestimmten Perspektive. Und das finde ich einfach auch irgendwie spannend. Das denke ich auch gerade so, ah ja, okay, also weil auch wenn sie die Person nicht als Menschen gesehen hat, stelle ich mir jetzt gerade vor, sie muss ja eine Zuschreibung von Kompetenz und Ähnlichem gehabt haben, sonst macht das Gespräch ja so keinen Sinn.
Ja, ja.
Aber dann halt alle Fachdisziplinen vereint in einer Entität.
Genau. Und dann war das nämlich auch, was es ihr auch ermöglicht hat, war, dass sie in ihrem eigenen Tempo eine medizinische Sprache erlernen konnte und plötzlich ein adäquates Fachgegenüber, also ein Gegenüber war für ihre Ärzte und nicht nur irgendwie sich hat erdrücken lassen, oh Gott, ja, das erzählt jetzt dieser Arzt irgendwie was und Zweifel, wenn ich zur Tür rausgehe, habe ich die Hälfte vergessen, sondern sie hat wirklich die ganzen, auch die chemischen Vorgänge zum Teil so nachvollzogen und sich so intensiv mit den einzelnen medizinischen Wirkweisen in ihrem Körper beschäftigt hat, dass sie einfach gesprächsfähig geworden ist und dazu und immer eine übersetzen konnte, auch übersetzen konnte zwischen ihrem eigenen Empfinden und dem, was sie wusste, was als Kategorie dem Arzt vertraut sein würde. Ja? Und das ist natürlich eine unheimliche Ermächtigung, weil wenn ich die meisten Patienten, Arzt, Gespräche, ich sehe das so zum Beispiel bei meinen Eltern, wenn die zum Arzt gehen, die erinnern überhaupt nicht mehr, was der Arzt ihnen gesagt hat in der Sprechstunde, weil sie so aufgeregt sind und es könnte mir genauso passieren. Und da einfach wirklich so ausgebildet zu sein, dass du wirklich verstehst, was in dir passiert, ist natürlich total krass. So, und es gab noch einen anderen wirklich sehr konkreten praktischen Nutzen, weil durch diese ganze Recherche, die sie gemacht hat in ihren multiplen Krankheitsbildern, ist sie auf neue Medikamente gestoßen, von denen ihre Ärzte nichts wussten. Und sie hat auch die Dosierung ihrer eigenen Medikamente radikal reduzieren können. Man kann wohl sehr viele Bluttests und alle möglichen medizinischen Tests online anfragen. Sie hat also ganz, ganz viele eigene Tests gemacht und hat dadurch ihre eigene Medikamentendosierung bei einem Medikament von einem Wert von 22 auf 3,5 reduziert, was ihr viel, viel, viel besser tut. Ja, also auch da wiederum eigentlich so sich selbst war ihr eigener Arzt. Das war richtig cool zu hören. Ja, ich glaube, nicht viele Menschen haben die Kapazität, sich da so tief reinzubegeben und das ist ja ein unheimlicher Forschungsgeist auch, der da deutlich wird. Ne? Und sie sagt dann auch, dass sie eine kurze Blütezeit hatte von einigen Monaten, in der das möglich war, weil dann nämlich mit der Umstellung von ChatGPT auf die neue Version,
von 4 auf 5 wahrscheinlich.
Genau, das war ja wohl eine Zeit, wo ganz viele Leute Krisen bekommen haben, weil dann plötzlich auch viele Sicherheitsvorkehrungen eingeführt wurden, die vorher wohl so nicht bestanden. Also sie sagt jetzt, eigentlich ist das nicht mehr möglich, weil wenn sie jetzt irgendwelche Fragen stellt, werden ihr immer nur Nahrungsergänzungsmittel angeboten oder der Vagusnerv angesprochen. Weil sie sagt, dadurch, dass es momentan so eine Welle gibt, dass alle Leute eben die LLMs dürfen nicht mehr so im medizinischen Bereich Ärzte ersetzen. Also die sind da vorsichtiger geworden, bestimmt aus Haftungsgründen auch. Und die ganze Welt redet ja heute über Nervensysteme. Und sie sagt, dadurch ist so ein Bias reingekommen in das System, dass für sie zum Beispiel ist das Nervensystem, sagt sie, nicht so relevant für sie, also auch relevant. Sie hat dadurch auch positive Selbstberuhigungs- und Selbstregulierungsmethoden kennengelernt. Aber sie sagt, eigentlich für sie sind die ganzen hormonellen Themen viel wichtiger. Aber die hat halt eben die aktuelle Version von ChatGPT nicht so auf dem Schirm. Ja, also auch sich nochmal bewusst zu machen, wie gefiltert und wie selektiv dann doch auch natürlich diese Systeme sind. Und dass heute vielleicht auch dann wirklich Versionen, Sprachmodelle, die nicht so permissiv sind, nicht so viel ermöglichen, dass die dann auch für manche Leute wirklich einen Nachteil bieten.
Ja, oder es bräuchte dann halt irgendwie so einen spezialisierten Agenten, ne? Also der halt auch vielleicht irgendwie sowas wie Patienten-Empowerment zum Ziel hat. Und wo auch irgendwie klar ist, hier geht es nicht um Diagnostik oder Verschreibung oder so, sondern nur, ich mache mich selber fit fürs Gespräch mit dem Arzt.
Ja.
Und damit ich andere Fragen stellen kann oder so.
Genau, also sie sagt auch, sie hat auch in diesem Blogpost, skizziert sie auch wirklich einen neuen medizinischen Beruf. Sie nennt das eine systemisch denkende Begleitung mit anatomischem Fachwissen, die gemeinsam mit den Patienten erforschen, was im Körper passiert, genau wie du gesagt hast, als Alternative zu diesem vollkommen fragmentierten, überlasteten, zeitlich nicht wirklich verfügbaren Facharztsystem. Und da kann ich mir auch wirklich viele richtig tolle, spannende, neues Berufsfeld wirklich, wo Menschen und Algorithmen zusammen so etwas entwickeln, gerade für Menschen, die es so schwer haben, an dem Mainstream-Leben einfach teilzunehmen. Ja, ne? Also das fand ich ein sehr schönes Beispiel.
Genau, dann kommen wir doch jetzt zu den schwierigen Themen.
Genau, jetzt kommen wir ein bisschen zu den schwierigen Themen. Und wir, ich glaube, was ich daran interessant fand an der Forschung war, also als ich mich, wir haben ja die Themen so ein bisschen zwischen uns aufgeteilt und ich wollte gerne das Gesundheitsthema nehmen, weil ich es schon verfolge auf so einem sehr oberflächlichen Niveau, aber ich warte immer schon darauf, so auf medizinische Durchbrüche und wirklich bahnbrechende Neuerungen, die jetzt damit einhergehen. Und in den letzten, auf jeden Fall 2-3 Jahren, so seitdem ich darauf warte, ist noch nicht so sehr viel passiert. Ja, also, und das war grundsätzlich auch mein Fazit hier von der Recherche, dass es einen krassen Unterschied gibt zwischen dem, was potenziell wohl möglich ist, was auch versprochen wird, prognostiziert wird von manchen in der Theorie. Aber in der Praxis sieht das dann halt ganz, ganz häufig total anders aus. Ja, und ich schlage vor, ich mache mal so ein paar Bereiche, wo man denkt, ey, das müsste doch möglich sein. Und dann, das reale Leben ist ein bisschen unordentlicher, ein bisschen komplexer, ist nicht so luftig wie einfach nur eine Idee oder ein Konzept, sondern trifft auf die harte Materie und da ist alles ein bisschen anders. Also es ist im Bereich der Forschung bisher so auf jeden Fall, dass es nur sehr wenige neue Medikamente gibt, die auf KI-Forschung basieren und die Human-Level-Tests erreicht haben. Ist vielleicht auch nicht so überraschend, weil die eben sehr, sehr lange...
Und ja, ist vielleicht noch nicht genug Zeit, ne?
Genau, ist vielleicht noch nicht gut Zeit, ne? Aber es ist also auch Pharmakologen, es gibt auch durchaus kritische Pharmakologen, die sagen, nee, so einfach, es ist so eine komplexe Forschung und nur da Rechenleistung drauf zu schmeißen, bringt es häufig nicht. Also mal gucken. Ja. Auch so ein allgemeiner KI-Doktor ist nicht in Sicht. Und interessant, eine Studie von 2024, da hat man in einer großen Gruppe von Ärzten LLMs zur Seite gestellt und das hat ihre Diagnosefähigkeit nicht verbessert im Vergleich zu bestehenden Methoden. Ich weiß nicht, ob das zum Teil auch daran lag, dass diese Tools von Ärzten häufig nicht angenommen werden, weil sie sagen, nee, das kann ich schon besser, weil sie sich überschätzen. Aber es scheint also einfach auch jetzt nicht so zu sein, da muss ich noch ein LLM dazuziehen und dann bin ich schon gleich ein potenzierter Superarzt. Interessant auch, dass die Patientensicherheit in manchen Bereichen wirklich dadurch gefährdet wurde durch KIs. Also es gibt zum Beispiel Robotertechnik, die eingesetzt wurde und die hat richtig viele massive Schäden bei Menschen erzeugt. Soll ich da mal zu einem konkretes Beispiel bringen?
Ja, gerne. Ja, ich dachte, du machst eh weiter.
Mein
Einsatz gewartet.
Genau, das ist dein Einsatz.
Sag doch mal ein konkretes Beispiel.
Okay, ich sage ein konkretes Beispiel. Also es gab ein System, mit dem so kleine Sonden irgendwie den Chirurgen bei Nasennebenhöhlen-OPs geholfen haben, nämlich indem sie in Echtzeit gezeigt haben, wo die Instrumente gerade jeweils sitzen. Und dieses Navigationssystem wurde dann mit KI abgegradet und darauf stiegen die gemeldeten Fehlfunktionen von 8 auf über 100 Vorfälle. Und was das System dann nämlich plötzlich machte, es zeigte den Chirurgen vollkommen falsche Positionen ihrer Instrumente an, was zu schwerwiegenden Verletzungen geführt hat, sogar in 2 Fällen zu Schlaganfällen und zu Schädelbasisfrakturen. Ja? Also man denkt, okay, das ist ein Instrument, das ist bestimmt richtig gut getestet worden, bevor es bei Menschen angewendet wird. Und schwerwiegende Verletzungen. Jetzt gibt es ganz viele Gerichtsklagen deswegen. Und das Ganze ist on hold. So, auch ein anderer Bereich, in dem man denkt, da würde KI richtig gut greifen. Das ist nämlich im Krankenhausbereich so für Kostenreduktion und Arbeitsentlastung. Ne? Weil man hört ja, wie krass viele Überstunden Ärzte machen, wie krass überlastet der ganze Pfleger- und Schwesternbereich ist. Und man würde denken, dass sehr viel von der Arbeit, die jetzt heute Ärzte machen, nämlich diese ganze Dokumentation zum Beispiel und die ganze Bürokratie und die Kommunikation mit den Versicherungen und sowas, dass man das alles outsourcen kann, ne, an der Maschine. Und es gibt auch Unternehmen, die das richtig gut machen. Es gibt in Amerika ein Startup, habe ich recherchiert, Ambience Healthcare. Das reduziert die Dokumentationszeit von Ärzten in Krankenhäusern um 45% und hat eine Nutzungsrate von 80% in Krankenhäusern, weil das scheint sehr häufig ein Problem zu sein, dass sich einfach Systeme, menschliche Systeme dagegen sträuben, diese Technik einzusetzen. Die haben ihre Routinen und dann kommt irgendwie was Neues und das braucht natürlich auch immer Umstellungszeit. Und deswegen scheitern ganz viele eigentlich vielleicht sinnvolle Neuerungen schon auch am menschlichen Widerstand. Und was mir aber dabei gefallen hat, war dieser Gründer von dem Ambience Healthcare, mit dem habe ich ein Interview gehört. Und der war eben nicht so, klang mir auf jeden Fall nicht so einer wie dieser Startup-Bros, die dann sagen, jetzt machen wir mal einfach eine Plattform und jetzt fixen wir mal Healthcare. Sondern der hat erstmal, um die Thematik wirklich tief zu verstehen, hat der selbst einen eigenen Pflegedienst gegründet und betrieben, um zu sehen, was wirklich die Bedarfe sind. Ja, und erst dann im Nachhinein eine Plattform gegründet für technologische Anwendungen, die jetzt Billionen, wirklich wieder Billionen, wieder diese große Zahl 1 bis 12 Nullen, von Parametern nutzt, um die krankenhausadministrative Infrastruktur zu verbessern. Also fand ich cool. Aber oft ist das Gesundheitssystem, also das ist jetzt vielleicht ein positives Beispiel, aber es gibt auch sehr viele Beispiele, wo man meint, man hat eine Kostenersparnis, wenn man ein Subsystem im Krankenhaus zum Beispiel verbessert, aber dann hat man es, dadurch, dass man es nicht angepasst hat an den gesamten anderen Ablauf im Krankenhaus, hat man hier vielleicht eine Effizienz drin oder irgendwie was, was ein Potenzial hat, aber erzeugt unheimlich viel zusätzliche Arbeit an einer anderen Stelle. Mhm. Ja? Und deswegen, also ich habe gerade gelesen, dass die Charité auch wohl in Berlin, das große Krankenhaus, hat der Charité-Chef hat auch angekündigt, dass er KI einsetzen will, um Personalmangel zu beheben. Aber der will dann auch ein Drittel der Mitarbeiter durch KI ersetzen. Und da denke ich mir, ob das so eine gute Sache ist, weil dann wird, wie heute überall, Leuten wird gekündigt, damit man Investitionsgelder hat für KI. Und man weiß aber noch gar nicht eigentlich, ob die wirklich...
Oder ob es einfach funktionieren wird.
Genau,
ne?
Ob es wirklich funktionieren wird. Ne? Genau.
Und ich meine, das, was du vorher erwähnt hast, ist ja auch irgendwie interessant. Das haben wir ja auch in von Menschen betriebener Prozessoptimierung, ist halt, dass du, wenn du das Gesamtsystem nicht abbilden kannst und es gesamtheitlich durchdenkst, dann machst du natürlich, veränderst du was und hast meistens irgendwelche Kollateralschäden an einer anderen Stelle. Und ich glaube halt mit KI erscheint mir das, weil die Veränderung so oft dann noch so mal ein Ticken schneller ist und größer skaliert ist, dann auch der Effekt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen gröber sozusagen. Und das ist natürlich schon irgendwie interessant. Ich bin mal gespannt, was das so mit der Motivation und so ein bisschen dem Wow-Effekt macht, ne? Ob das dann irgendwie auch so alles einmal wieder total runtergehen wird.
Das stimmt. Also es gab ja eine Studie, die auch ein bisschen bedenklich war, die genau das illustriert. Das war eine Studie, wo man eigentlich wohl ein sehr intelligentes System entwickelt hat, um Sepsis zu vorherzusagen, eine Früherkennung ein Vorhersagemodell von Sepsis. Und Sepsis ist ja in Krankenhäusern die Todesursache Nummer 1. Also mehr Menschen sterben an einer eigentlich Krankenhauskrankheit als an der Krankheit, mit der sie eingeliefert wurden. Und dieses Epic Sepsis Model, da hatte man das Gefühl, dass wenn man das einsetzt, dass dann diese Früherkennung Leben und Kosten spart. Aber was dann tatsächlich passiert ist, und es ist eine sehr große Studie, die an der University of Michigan 2021 durchgeführt wurde, ist, dass dieser Algorithmus, der ja auch gut getestet und ich weiß nicht, was alles war, aber dann letztendlich 2/3 der Sepsisfälle nicht identifiziert hat und dafür aber ganz, ganz viele falsche Positive erzeugt hat und ständig Alert, Alert, Alert gerufen hat. Und das Pflegepersonal und die Ärzte sowas von genervt waren, dass sie das einfach total ignoriert haben. Das ist dann die klassische Alert-Fatigue. Und die Alarme wurden halt einfach systematisch ignoriert, was dann wiederum die Patientensicherheit und auch die Todesrate wiederum, oder die Patientensicherheit senkte und die Todesrate steigerte. Ja. Und das ist eben so etwas, ne, wo wir häufig eben nicht wissen, wenn wir an einer Stelle irgendwas einführen, wie reagieren Menschen dann da drauf, wie gut ist wirklich auch das System und an welchen anderen Stellen vielleicht erzeugt es mehr Aufwand, weil jeder Alert hätte ja wirklich von den Krankenschwestern oder Ärzten richtig überprüft werden müssen. Und das wiederum war Zeit, die sie gar nicht einkalkuliert hatten, ja, und die sie dann einfach, weil es alles zu viel war, ignoriert haben. Ja.
Ich meine, das ist ja auch irgendwie so ein Aspekt, der ja ganz interessant scheint, dass ich gerade das Gefühl habe, dass ganz, bei ganz vielen Dingen wir uns ja erstmal, die KI betreffen, erstmal irgendwie wie so auf das funktionale Potenzial beziehen. Und ich relativ wenig dazu lese, wo so User-Journey-Diskussionen stattfinden. Also finden sicherlich statt, ne? Ist ja auch ein ganz normaler Teil von Produktentwicklung. Aber ich habe das Gefühl, so, wenn wir dann im Endeffekt darüber reden, also außer natürlich, wenn es darum geht, ob ChatGPT 4.0 oder 5.0 irgendwie jetzt Sachen nicht mehr sagen darf oder nicht mehr so schmeichelnd daherkommt, wie es davor war und so weiter und so fort. Also das wird natürlich irgendwie diskutiert. Aber eher so, wie kann denn KI innerhalb eines auch beziehungsbasierten Systems, was ich jetzt Gesundheitssystem schon auch im besten Fall so sehen würde, also wie können wir das Potenzial so heben? Und ich weiß schon, dass das stattfindet. Also ich habe auch mit einer Organisation zu tun, die da in dem Bereich sehr viel Material sozusagen, was Diagnostik ist und so herstellt. Und die fragen sich bei KI schon, wie können wir das so machen, damit der Arzt sich mehr auf den Patienten konzentrieren kann, also auf die Beziehungsebene, auf das, was zwischen Patient und Arzt passiert. Also die fragen sich, also es geht nicht darum, wie kann es besser diagnostizieren und so, sondern wie schaffen wir mehr Räume durch das, was wir dann da verbessern, dass der Arzt eben weg kann von Bürokratie und so weiter. Also ich glaube, dass diese Fragestellungen schon da sind.
Absolut.
Trotzdem erscheint es mir oft dann doch sehr so funktional und so schneller, höher, besser.
Ja, und ich glaube, also Teile dieses Systems denken bestimmt darüber nach. Aber dann, wenn es dann in so einen krassen Klinikalltag zum Beispiel integriert werden muss, wo einfach so ein Druck, so stelle ich mir das vor, ne, so ein Druck drauf ist, dass das dann einfach total zu kurz kommt und dass man das dann einfach irgendwie macht. Ja, also wir leben halt nicht in einer Zeit, wo wir mit ein bisschen Muße und auch Zeit und möglichen Tests und Vergleichen, ne? Also es ist ja alles super gedrängt. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass die Beziehung zwischen Patient und Arzt, dass die maßgeblich auch für den Heilungsprozess wichtig ist. Aber ich habe das auch in diesen Materialien und auch in den Interviews, die ich da mir aus dem Silicon Valley angehört habe, da ging es ganz häufig um Kosten, nicht nur Kostenersparnis, sondern da ging es um Profitmargen. Da ging es ganz häufig darum, wie können Health Provider, die ja in Amerika, glaube ich, noch mehr profitorientiert sind als in Deutschland, wie können die einfach eine höhere Marge machen? Ja, und das war im Zentrum. Und es ging auch um Patientenverlängerung, also Verlängerung der Lebensqualität oder da ging es schon auch drum, aber es ging nicht, also dieser ganze Aspekt, dieser zwischenmenschliche Aspekt, ja, oder das subjektive Erleben von Menschen, also darüber habe ich in dem Ganzen, was ich gelesen habe oder gehört habe, ganz, ganz wenig gefunden. Also ich glaube schon, dass das was ist, was dann letztendlich zwar vorkommt, aber nicht im Mainstream ist.
Ja, und vielleicht ist auch der zweite Schritt, also erst springen halt irgendwie alle auf die technischen Möglichkeiten und der Mensch taucht dann erst wieder im zweiten Schritt da drin aus. Stelle ich mir bei der Industrialisierung jetzt auch ähnlich vor. Ich glaube, da war ja auch, also da gibt es
nicht viele Leute über Arbeitsgesundheit Gedanken,
ja, genau,
gemacht am Anfang.
Dann, es kam ja auch alles erst viel, viel später. Ne?
Ja.
Genau, ich glaube, vielleicht was noch ganz gut ist, wenn wir das auch nochmal reinholen, ist natürlich, dass wir auch die großen strukturellen Diskriminierungsthemen, die wir ja in unserer Gesellschaft haben, die finden wir natürlich dann auch in dem Thema wieder und das es auch immer wieder Studien und Modelle gibt, die dann zeigen, dass im Endeffekt die marginalisierten Bevölkerungsschichten irgendwie nicht richtig mit einbezogen werden, wenn dann was KI-basiertes irgendwie entwickelt wird, weil man zum Beispiel Gesundheitskosten und Gesundheitsbedarfe gleichsetzt, was dann nicht mit einbezieht, wenn zum Beispiel die ärmeren Bevölkerungsschichten in einem Land gar nicht so oft zum Arzt gehen, das heißt nicht so viele Kosten produzieren, das heißt dann tauchen die da drin nicht auf. Und Und oder auch jetzt, ne, mit dem ganzen Gap, was wir haben in Bezug auf wie sind unsere Altersgruppen gerade verteilt in unserer Gesellschaft. Ne? Das ist ja bei uns in Deutschland auch sehr gerade hin zur Boomer-Generation skaliert. So. Und wenn man dann natürlich nur davon abspringt.
Oder Männer, so, Frauen, wo wir ja wissen, dass die in der Medizin, genau, notorisch irgendwie auf Männer abgestimmt ist.
Ja. Ich habe jetzt dann ist so ein anderes Thema. Ich habe jetzt wieder einen Artikel gelesen, dass Autos immer noch sind Anschnallgurte und Sitze für Männer designt. Wir haben immer noch eine höhere Chance, in einem Autounfall zu sterben. Deswegen immer noch. Also wie kann das denn sein? Na gut, also genau diese Dinge tauchen natürlich auch auf. Und dann können wir es auch wieder in die andere Seite sehen, dass es halt natürlich schon Potenziale gibt, KI einzusetzen, um die Unterversorgung in unterschiedlichen Weltbereichen, wo es einfach nicht genug Ärzte gibt, nicht genug Infrastruktur gibt, nochmal irgendwie anders möglich zu machen. Denkt man natürlich an globalen Süden, aber ich finde, es gibt auch sehr viele andere Länder, wohlhabende Länder, wo es natürlich auch ganze Bereiche gibt, die, klar, völlig unterversorgt sind.
Die USA.
Ja, zum Beispiel, genau. Und natürlich muss man da trotzdem auch wieder aufpassen, wie kommerzialisiert darf sich das irgendwie ausbreiten, wie sehr ist das halt reguliert. Also ich glaube, wir kommen da ja immer wieder zu denselben Themen.
Genau, also ich glaube, es ist auch da wieder so, wenn man anschaut, ne, riesige Chance für Länder des globalen Südens, aber nur eigentlich, wir werden die kolonialen Strukturen nur überwinden, wenn es gute Gesetzgebung gibt, wo medizinische Anwendungen reguliert werden, wo nicht Pharmakonzerne wild forschen, experimentieren und krass kommerziell ihre Sachen vermarkten können und viel zu teuer zum Teil auch verkaufen können. Ne? Deswegen ist es ist kein Automatismus. Ne? Es braucht einen bestimmten Rahmen, damit es dann auch irgendwie eine adäquate Ergebnisse hat. Und ganz häufig wird halt auch nach wie vor der lokale Kontext ignoriert in der Medizin. Ne? Westliche Anwendungen auf nicht adäquate Art und Weise eingeführt, die dann auch zum Teil zu Recht abgelehnt werden von lokalen Bevölkerungen. Ne? Also auch das ist nicht so einfach nur so, oh super, jetzt hat man den KI-Doktor, jetzt können wir Subsahara-Afrika die medizinische Versorgung revolutionieren. Ne? Dafür braucht es einfach angemessene Governance-Strukturen und eine Sensibilität und wirklich den Willen vor Ort abgestimmt, was Gutes zu erzählen.
Ich meine, vielleicht führt uns das ja ganz gut so. Was sind denn so die Metatrends, die wir gerade in dem Bereich sehen, wo man sich ja durchaus irgendwie mit auseinandersetzen sollte?
Ja, also ich würde sagen, also was ich schon auch in meinem eigenen Umfeld sehe, ist, ich sehe definitiv die Gefahr, dass die Schere durch diese neue, zum Teil ja auch sehr kostenintensive, innovative, KI-basierte Gesundheitsforschung und so weiter aufgeht und dass immer mehr Menschen die Sachen nutzen, immer mehr wohlhabende Menschen extreme Anwendungen nutzen können und dadurch vielleicht den ganzen Longevity-Trend befüttern und dass wir unheimlich viel Geld da reinstecken, während es zugleich immer noch heute ganz, ganz, ganz viele Krankheiten gibt, die wir, wenn wir einfach ein bisschen mehr Ressourcen da reintun würden, wir ohne KI und einfach nur mit Standardmedikamenten behandeln könnten, wie zum Beispiel HIV. Ja, also ich finde schon, und ich kenne ja auch etliche Investoren in diesem Bereich, ich finde es interessant, wie jetzt alle Leute auf diese sexy Topics draufspringen, aber wenn man sagt, naja, du könntest auch, wenn du im Bereich Gesundheit was machen möchtest, könntest du auch dafür sorgen, dass die Gesundheitsversorgung in einem Gebiet einfach auch für die ärmeren Bevölkerungen ansteigt. Also Lebensjahre kann man an unterschiedlichen Enden verbessern. Und die Tendenz ist, Lebensjahre, die Leute, die sowieso schon lange leben, noch länger leben zu lassen wahrscheinlich. Und die Leute, die kürzer leben, da nicht unbedingt nochmal die extra Sachen drauf zu packen. So. Das ist auf jeden Fall eine Befürchtung, die ich habe.
Mhm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das andere, was ich ja darin auch noch sehe, ist so ein bisschen diese Tendenz, dass auch je mehr wir dann irgendwelche Tools benutzen, um uns vielleicht selber also zu tracken, dass wir ja gar nicht mehr, also dass wir wegkommen von, wir gehen dann eben mal zur Vorsorge hinzu, ich track mich das ganze Jahr über so ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Aura oder... Du hast ja eine neue Uhr, habe ich gesehen.
Das ist aber nur eine Uhr für meinen Marathon.
Achso, das war nur für deinen
Marathon. Das war meine Laufuhr. Okay. Mein Aura-Ring habe ich nicht mehr.
Dein Aura-Ring hast du nicht mehr. Da kannst du ja mal gleich sagen, warum du den nicht mehr hast. und also ne, da kommen wir ja auch zu einer ganz anderen irgendwie Wahrnehmung. Wie gehe ich denn so mit, also mit meinen gesundheitlichen Daten um? Ich glaube, das ist mal so das eine. Ich finde das natürlich irgendwie ganz interessant. Ich habe jetzt selber keinen Ohrring oder ähnliches. Also einfach auch ein bisschen aus dem praktischen Grund, dass ich das nicht so gerne am Körper mag. Ich fühle das irgendwie, dass das elektrisiert ist. Ich mag das einfach irgendwie nicht. Es gibt mir ein komisches Körpergefühl. Deswegen habe ich mich irgendwie gegen alles entschieden. Nicht, dass ich nicht interessant finde auch. Und dann beobachte ich aber auch bei unterschiedlichen Freunden, dass dann irgendwie so eine starke Verschiebung stattfindet, dass wir uns dann gar nicht mehr irgendwie mit Selbstkontakt und unserem eigenen Körpergefühl auseinandersetzen, sondern vielmehr irgendwie damit, was hat mein, okay, ich gucke jetzt mal nach, habe ich gut geschlafen heute Nacht?
Genau, das ist oder wie, so, wie ist das Wetter draußen, schaue ich auf meine Wetter-App.
Und das finde ich jetzt, also zum Teil finde ich es tierisch amüsant und wir scherzen da auch irgendwie im Freundeskreis viel drüber, aber ich frage mich halt schon, was das mit unserem Selbstgefühl macht. Und ich als jemand, der ja sehr viel mit Menschen daran arbeitet, einen guten Selbstkontakt zu sein und irgendwie auch immer mehr innere Orientierung zu entwickeln, denke ich mir so, okay, jetzt wird das irgendwie wieder von so einem Tool so nach draußen gezogen. Und dann auf der anderen Seite ist da drin halt irgendwie der totale Aspekt von Überwachungsmöglichkeit. Ne?
Absolut,
krass. Also ich meine, so die ganze Diskussion auch rund um, ich meine, die ist ja jetzt wieder abgeflaut, aber rund um die Menstruations-Apps, ne? Dass dann jemand irgendwann deine Zyklusdaten durchgeht und da irgendwas drin sieht, was vielleicht wie eine Abtreibung aussehen könnte. Ist vielleicht dann aber auch gar nicht wahr oder so, aber es halt sich in deinem Land irgendwie die Rechtslage geändert hat und du dann deswegen angeklagt wirst. Also das passiert ja auch, also jetzt nicht, von den Apps habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber es passiert ja in einigen Ländern durchaus auch einfach durch Beobachtung sozusagen, was passiert denn da gerade mit deinem Zyklus und warst du nicht eigentlich schwanger und so weiter. Ja. Also das finde ich dann scary.
Ja, also mir geht das genauso. Also wir können ja gleich nochmal über die Wearables reden, aber ich finde auch, also die Tatsache, dass wir jetzt gerade Plattformen, die einfach eindeutig einen Profitmaximierungsantrieb haben, ganz sensible Daten über meine Gesundheit gebe. Und ich meine zum Beispiel Microsoft Copilot bietet ja schon die Möglichkeit an, dass man seine Gesundheitsdaten reinspielt und dann mit den unterschiedlichen, also in Amerika mit den Health Providers, dann irgendwie alle möglichen Szenarien und Diagnosen und ich weiß nicht was kriegt. Also dass man seine gesamte medizinische Persona schon mal so in den Chatbot reingibt. Und also das wäre etwas, was ich absolut, also da merke ich auch in meinem eigenen Verhalten, ich würde nie irgendwelche medizinischen Erkenntnisse oder Ergebnisse jetzt so hochladen in so eine, auf so eine Plattform. Und also, dass die nicht meine Gesundheit und mein Bestes im Sinn haben, ist für mich irgendwie ganz klar. Ja, und deswegen finde ich schon diese, also der Überwachungscharakter, der da drin ist, der Aspekt von Kommerzialisierung, der Aspekt von, kriege ich dann, ne, welche Daten kriegt wer, mein Arbeitgeber, mein Staat, mein Versicherer, super, super, super spooky. Ja, und früher, muss ich sagen, hätte ich, weil ich irgendwo ein Vertrauen hatte in auch unsere Rechtssysteme und auch in den Staat, vor 10 Jahren hätte ich das noch nicht so gesehen wie heute. Ja? Da also mein Misstrauen natürlich, wie von vielen von euch wahrscheinlich auch, Big Tech gegenüber ist so massiv angestiegen, dass ich denke, auf keinen Fall, ja, würde ich dem vertrauen. Und ich finde auch die Vorstellung, also wir haben ja lustigerweise so, es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel die KI-Toilette, wo man kontinuierlich seinen Urin und seinen Kot irgendwie oder Stuhl diagnostiziert bekommen kann. Und da kannst du natürlich dann Drogenkonsum, Schwangerschaft, natürlich kannst du auch Krankheiten früh erkennen. Und das ist ja auch irgendwo, das ist ja auch irgendwie cool. Aber was kannst du alles noch identifizieren? Ne? Und ich glaube, der Layer von Vertrauen ist einfach nicht da.
Ja, ja, ja. Also, und ich habe auch das Gefühl, für mich ist es ist einmal so der Verlust des Vertrauens in Tech-Companies, aber auch mein erster politischer Umschwung sozusagen, den ich miterlebe, also wo ich irgendwie merke, ja, okay, aber ich weiß nicht, ob das, was heute gilt oder vor 2 Jahren noch galt, in 5 Jahren nicht sich komplett ins Gegenteil auch von der rechtlichen Situation verkehrt hat. Und dann möchte ich auf gar keinen Fall, dass jemand so viele Daten über mich hat. Also absolut nicht. Und ich meine, vor allem in den USA, also was man da auch mal liest über das Gesundheitssystem, da würde ich doch nicht wollen, dass ihr, also Das ist ja sowieso anscheinend so, es erscheint mir immer so schwierig, in den USA an eine Krankenversicherung zu kommen, wo dann nicht auch im Nachhinein irgendwas wieder ausgeschlossen wird, weil sie dann ja nachweisen konnten. Und mit 23 hast du zwei Zigaretten geraucht. Ja,
genau, auf einem Facebook-Post.
Genau, ja, oder keine Ahnung, weil wir halt damals, ich weiß nicht, was von dir getestet hatten. Hm. Und dann bist du jetzt heute für deine Lungenkrebsbehandlung ausgeschlossen.
Ja, so. Ja. Ja, nee, genau, also das ist, also ich denke mir, es gibt ein paar Sachen, wenn wir nochmal kurz auf die Wearables.
Genau, wir haben noch theoretisch eine Minute.
Und dann sind wir wo, bei welcher Zeit?
Bei einer Stunde.
Oh wow, das ist unsere längste Folge
bisher. Das ist auf jeden Fall gerade unser Marathon hier.
Okay, gut, dann lass uns, wollen wir noch kurz in die
Wearables
reingehen?
Ja, komm, einmal kurz auf Wearables und dann okay. Machen wir Schluss
für heute. Also ich habe die, du hast mich ja vorhin gefragt, weshalb ich das nicht mehr habe. Also ich hatte so einen ganz frühen Fitbit, ich hatte ganz frühen Aura-Ring und so und ich fand das irgendwie alles spannend und interessant. Aber ich habe dann doch gesehen, dass sie auf jeden Fall mit dem, was sie heutzutage können, mir nicht wirklich relevante Informationen bringen, die mein Verhalten verändert. Also vielleicht mein Schlafpattern, das könnte ich schon sagen, dass ich weiß jetzt einfach, wie wichtig Tiefschlaf und REM-Schlaf ist und dass ich deswegen zum Beispiel mich bemühe, noch regelmäßiger meinen Schlafrhythmus, also da regelmäßiger ins Bett zu gehen, zum Beispiel regelmäßigere Schlafzeiten zu haben, abends nicht so viel Screenzeit zu haben. Das sind vielleicht Sachen, die ich für meine Optimierung des Schlafes dadurch verändert habe. Und vielleicht wirklich die 10.000 Schritte immer zu gehen, die der American Surgeon General der allgemeinen Bevölkerung empfiehlt. Also das waren die Sachen. Aber letztendlich habe ich doch gesehen, dass ich zwar diese Informationen konsumiere, aber dann nicht so weiter daraus folgt. Das wird sich bestimmt verändern. Ich finde es interessant, ich kenne viele junge Frauen, die zum Beispiel Aura für ihre Verhütung benutzen.
Ja, das ich meine, das super, ist natürlich viel, viel besser cool. Als irgendwie die also Pille. Also da wäre ich auch motiviert.
Genau, ne? Das stelle ich mir gut vor. Und was ich toll fand an Wearables war wirklich mal, ich habe mal so ein Glukosemesser zwei Wochen getragen, um dadurch meine Glukosespikes mir anzuschauen und dadurch mal so zu schauen, wie muss ich essen, in welcher Kombination und so, damit ich nicht so viele Glukosespikes habe, die wohl die Zellgesundheit einfach stressen. Das fand ich interessant, es hat mir Spaß gemacht, aber wie gesagt, momentan bin ich auch abstinent und finde es auch total gut ohne.
Sehr gut, das war ein schönes Schlusswort. Okay. Genau, auf Themen wie Longevity und Pflege kommen wir dann
später nochmal. Und auch, ich würde sagen, genau, und das Fazit dieser Folge ist auch wieder, es kommt auf den Menschen an. Es kommt auf uns an als Menschen, was wir denn dann, welche Intentionen wir setzen, ob wir Profit maximieren wollen, ob wir an einem holistischen Verständnis von Gesundheit und Lebensqualität interessiert sind. Was sind die Anreize, die wir dafür bieten? Also ich glaube, das Feld ist total offen, aber welche Tendenz sich da dann wirklich breit macht und entwickeln wird, werden wir hoffentlich, wenn wir Longevity drauf sind, noch ein bisschen länger mitkriegen.
Genau. Schön, dass ihr dabei wart.
Agent Mensch ist eine Produktion von Bettina Rollo und Joanna Breitenbach. Die Videography stammt von Susanne Erler. Grafik und Visuals von Sienna Powers. Die Soundscape ist komponiert und produziert von Nick Meehan. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.